Ja, ich habe eine Predigt für euch vorbereitet. Und wie euch zumindest den meisten schon aufgefallen sein sollte, ist dieser Raum heute mal ein bisschen anders. Das sieht ein bisschen anders aus als sonst. Hier stehen überall Spiegel, es hängen überall Worte herum. Und im Grunde sollte sich heute jeder schon mindestens einmal selbst begegnet sein, indem man halt in einen Spiegel reinschaut. Und durch diese Worte hat jeder von euch heute schon mal einen positiven Zuspruch bekommen. Im Buch des Jesaja steht ein total schöner Text mit all diesen vielen schönen, tollen Zusprüchen, die ihr hier überall sehen könnt. Und ich möchte euch den Text einfach mal vorlesen. Das ist nämlich Jesaja 43, Vers 1 bis 7. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass die Ströme dich nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Statt, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Statt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Was für ein Text. Absolut geniale Zusagen von Gott an sein Volk. Und wisst ihr, was das Tolle daran ist? Wir gehören dazu. Ja. Denn wir sind durch unseren Glauben an Jesus Christus jetzt genauso das Volk Gottes wie Israel. Ich habe euch ein Modell mitgebracht. Ganz klein. Das ist ein Embryo, der ist ungefähr 2 oder 3 Monate alt. Und an diesem kleinen Menschen, den man noch kaum sehen kann, ist trotzdem schon alles dran. Der ist komplett fertig. Er muss nur noch wachsen. Er hat eine menschliche Gestalt. Und damit komme ich zu unserem ersten Vers. Denn schon gleich zu Beginn sagt Gott: Ich habe dich geschaffen. Ich habe dich gemacht. Gott ist der Schöpfer. Er ist der, in dem aller Ursprung ist. Allein durch ihn hat sein Volk die Möglichkeit und das Recht zu existieren. In Jakobus steht, er hat uns geboren nach seinem Willen, nach seinem, nicht nach unserem Willen. Gott ist der Handelnde, er ist der Schöpfer. Und wenn man dann auf den Vers 7 schaut, stellt man fest, dass der Bibeltext genau damit auch wieder abschließt. Ich habe dich geschaffen. Ich habe dich gemacht. Das heißt, ich habe dich ins Leben gerufen, ich habe dich hergestellt, ich habe dich vollendet, ich habe dich fertiggestellt. Aber da steht noch ein Wort mehr, nämlich zubereitet. Und das klingt fast nach Essen kochen. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich für mein Leben gerne koche und backe. Und bei diesem Kochen und Backen, da kommt es total darauf an, welche Zutaten benutze. Ich benutze, welche Gewürze ich benutze und vor allem auch, in welcher Menge ich das Ganze mache. Genau. Und Gott hat sein Volk zubereitet. Das heißt, er hat sich Gedanken über seine Schöpfung Mensch gemacht. Er hat seine Zutaten bedacht, mit Liebe ausgewählt und ganz bewusst gewürzt. Wissen wir wirklich, was das bedeutet? Gott, der Herr, der Heilige Israels, der Allmächtige, der Schöpfer, der König, hat etwas von sich in uns hineingelegt, als er uns schuf. Er hat uns in Liebe geschaffen, in Liebe zubereitet, in Liebe gemacht. Und wie sind wir gemacht? In Vers 4 finden wir die Antwort, denn Gott sagt, du bist in meinen Augen wertgeachtet und herrlich. Und ich habe euch noch was mitgebracht. Ein kleines Edelstein. Der ist zwar aus Glas, aber der symbolisiert trotzdem ganz gut. Wir sind herrlich und wir sind wertgeachtet. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, wenn ihr sowas hört. Mir persönlich geht es oftmals so, dass ich mich überhaupt nicht herrlich fühle. Oftmals eher so ein bisschen wie ein Elefanten im Porzellanladen oder ein kleines Stachelschweinchen. Und meine Mama hat zu Hause ein Buch mit dem Titel Die Kunst, einen Kaktus zu umarmen. Das geht um Teenies, aber ich glaube, manchmal muss man diese Kunst beherrschen, wenn man es länger mit mir aushalten will. Und dann habe ich ständig Bewertungen in meinem Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, Punchinello. Das ist so ein kleiner Mann. Max Lucado hat dieses Buch geschrieben. Und dieser Punchinello, der bekommt ganz viele Lobesterne, aber noch mehr Tadelpunkte aufgeklebt. Und ich glaube, in jedem von unseren Köpfen gibt es so Lobesterne und Tadelpunkte. Nur dummerweise sind die Tadelpunkte meistens viel lauter als diese Lobesterne. Zu chaotisch, zu unpünktlich, zu still, zu ernst, zu laut, was auch immer. Aber Gott sagt nein. Sein Urteil ist das Maß aller Dinge. Und er erachtet seine Schöpfung, sein Volk, seine Menschen für wert. Eine andere Übersetzung sagt auch teuer. Gott erachtet seine Menschen so, dass sie ihm teuer sind. In seinen Augen sind wir herrlich. Man könnte auch sagen, wundervoll, wunderbar, außergewöhnlich, einmalig. Das Besondere ist aber an dieser Stelle eigentlich auch die Situation, in der Gott das zu seinem Volk sagt. Denn er sagt es nicht, wo das Volk Israel gerade ganz lieb ist, sondern die haben gerade übelst Mist angestellt und die sind jetzt gerade im Exil in Babylon und müssen ihre Strafe abbüßen. Aber Gott sagt in diesem Exil hinein, ihr seid mir wertvoll und in meinen Augen seid ihr herrlich. Und das sagt er einfach aus Liebe. Im Alten Testament steht zu dem Volk Israel auch, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, sondern du bist das Kleinste unter allen Völkern. Ich habe dich aber geliebt und Gott hielt damit seinen Eid, den er den Völkern geschworen hat. Gott liebt sein Volk. Nicht, weil es was Besonderes ist, sondern er liebt es, weil er es sich auserwählt hat. Er hat sich für dieses Volk entschieden und er ist sich und seinem Versprechen treu. Ich habe euch noch was mitgebracht, nämlich ein kleines Holzherz. Und wer hier vorne sitzt, der kann es vielleicht erkennen, dass da was eingraviert ist. Ich liebe dich. Mir geht's manchmal so, dass ich so eine ganz leise Stimme in mir höre und es ist meistens, wenn es mir gerade nicht gut geht oder wenn ich gerade überhaupt an nichts denke und dann merke ich, dass Gott mich anspricht und sagt, Linda, und ich merke, wie er darauf wartet, dass ich ihm antworte. Ja. Und dann sagt Gott einfach so zu mir, ich hab dich lieb. Gott sagt, ich liebe dich. Und das sagt er nicht nur zu mir, sondern das sagt er zu jedem Einzelnen, der hier sitzt. Seine Liebe hat Dimensionen, die niemand verstehen und begreifen kann. Sie bleibt über allem bestehen. Sie ist unzerstörbar, egal was passiert. Aber es geht noch weiter, denn im ersten Vers steht nicht nur, dass Gott erschafft, er ruft sein Volk auch noch beim Namen. In der biblischen Zeit hatte die Namensgebung eine viel größere Bedeutung als heute, denn als Namensgeber hat man Vollmacht über diesen zu Benennenden. Ein Name ruft eine gewisse Achtung vor der betroffenen Person hervor. Denn wenn man etwas oder jemanden benennt, muss man sich im Voraus mit ihm auseinandersetzen und sich Gedanken darüber machen. Man bringt ihm Wertschätzung entgegen. Ein Name legt den Benannten für immer und ewig fest. Und es hat weitreichende Folgen für diese Person. Denn dieser Name kann entweder Segen oder auch Fluch sein. Wer von euch weiß eigentlich seine Namensbedeutung?
Hohoho, das sind aber viele.
Cool. Ich habe mich mal hingesetzt und habe versucht, alle Namen der ganzen Gemeinde rauszusuchen. Ich habe es leider nicht geschafft, das war ein großes Zeitproblem. Aber ich möchte euch einfach mal zwei Namensbedeutungen von hier aus der Gemeinde vorstellen. Die eine ist vom Oggi. Ich habe nämlich herausgefunden, dass das ein Kosename für die slawische, also für den slawischen Namen Ognjen oder Ognjan ist. Und es heißt so viel wie Feuer oder der Feurige. Und dann habe ich noch den Namen Julia rausgesucht und habe ich festgestellt, boah, da gab es so viele Bedeutungen. Da wusste ich gar nicht, ob ich da jetzt welche rauslasse oder ob ich alle sage. Ich lese euch mal vor. Die Göttliche, die Junge, die Heitere, die Starke, die Intelligente oder aber auch die Schöne Eigenwillige. Das Interessante an diesen Namensbedeutungen, finde ich, ist, dass der Name meistens auch wirklich zu dieser Person passt und ihn auch ein kleines Stückchen widerspiegelt. Egal, ob sich die Eltern jetzt ganz konkret Gedanken über diese Bedeutung gemacht haben oder nicht. Ich persönlich glaube, dass Gott auch hier seine Hand im Spiel hat. Er hat sich zumindest Gedanken über sein eigenes Volk gemacht. Und er hat aus diesem Volk Jakob, und Jakob heißt Fersenhalter oder der Betrüger, hat er ein Volk Israel gemacht. Und Volk Israel heißt, Gott kämpft oder Gott wird streiten. Gott sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du bist mein. Er macht ganz deutlich klar, zu wem das Volk Gottes gehört. Aber auch zu wem wir gehören. Denn das gilt ja auch für uns. Er, der Herr, gibt Identität. Du gehörst zu mir. Du bist mein. Das heißt, Gott erhebt Anspruch auf meine komplette Existenz, auf mein ganzes Leben. Er hat sein Volk angenommen als Söhne und Töchter. Und im Neuen Testament steht, ihr seid alle durch den Glauben Kinder Gottes. Er ist unser Vater und wir sind eine Familie. Alle, die er als Söhne und Töchter angenommen hat, sind mit seinem Namen benannt. Nun tragen sie seinen Namen, seinen Nachnamen sozusagen. Für Israel heißt es, ganz im Allgemeinen, das ist das Volk Gottes. Für uns hier ganz konkret heißt das, wir haben eine Anita, Tochter des Herrn unter uns. Wir haben einen Wolf Rüdiger, Sohn des Herrn unter uns. Wir haben eine Bärbel, Kind Gottes unter uns. Wir haben einen Jeffrey, Kind des Allmächtigen unter uns. Und noch so viele mehr. Jeder Einzelne, der glaubt, Sohn und Tochter des Herrn. Und das alles durch die pure Liebe Gottes. Wahnsinn, oder? Aber richten wir unseren Blick doch mal weiter. Der Diakon aus meiner Heimatgemeinde hat sich vor ein paar Jahren mit einer Bekannten unterhalten und die war Jüdin oder ist Jüdin. Und er fragte sie, Lea, wie verstehst du eigentlich die Worte in Jesaja 43, Vers 1 bis 7? Ihr Juden sollt euch nicht fürchten, weil der Herr, hat euch erlöst. Und er wird euch im Wasser nicht ertrinken und im Feuer nicht verbrennen lassen. Wenn ich da aber an die Geschichte denke und an den Holocaust, hat Gott da sein Wort gehalten? Wie siehst du das? Und Lea antwortete, du stellst ja Fragen. Ich verstehe das so, dass das Volk Gottes lebt und nicht gestorben ist. Gott hat die Hand über uns gehalten und wir sind nicht untergegangen, während viele andere Völker untergegangen sind. Lea, wie oft erfüllt sich ein Prophetenwort im Alten Testament? Das ist ja zuerst einmal in die Situation geschrieben, wo die damals waren. Und ich habe aber den Eindruck, das weist noch über sich hinaus und es könnte sich sogar zweimal oder sogar dreimal erfüllen. Und Lea lachte und sagte, nur dreimal? 30-mal. Das ist doch mal eine Aussage, oder? Noch dazu von einer Jüdin. Es sind nicht nur einmal oder nicht nur zweimal und nicht nur dreimal, sondern es ist 30-mal oder sogar noch mehr. Ich möchte euch gerne mal ein paar kleine Begebenheiten erzählen, die beweisen, dass die Verheißungen Gottes auch noch heute für uns zählen. Zum Ersten eine kleine Geschichte zum Thema Wasser. Das ist ja gerade wieder ziemlich aktuell. Überall hört man, es gibt zu viele Überschwemmungen wegen zu viel Regen. Und dieses Jahr waren hauptsächlich die Bundesländer Bayern, Sachsen und Brandenburg davon betroffen. Ich war zu Hause im Sommer in Chemnitz und da habe ich ein kleines bisschen miterleben müssen, was zu viel Wasser anrichten kann. Also viele Leute mussten ihre komplette Wohnung aufgeben und überall an den Straßenecken standen Möbel, die da getrocknet sind oder Matratzen, die irgendwie wieder trocken werden mussten. Und ganz besonders aber traf das Hochwasser vor kurzem einige Regionen in Brandenburg. Und meine Freundin, die da ursprünglich herkommt, hat mir erzählt, dass ihre Mutter an so einem betroffenen Fluss, der halt zu viel Wasser hat, arbeitet in einem christlichen kleinen Kindergarten. Und überall waren die Felder und die Wiesen überschwemmt. Ich habe nachgeguckt, sogar Menschen mussten evakuiert werden, Häuser standen unter Wasser und so weiter. Es wurden Notpläne aufgestellt. Und dieser kleine Kindergarten direkt am Wasser ist komplett verschont geblieben. Ist nicht kein bisschen von diesem Wasser getroffen worden. Irgendwie hat Gott da seine Hand davor gehalten und hat gesagt, und ihr werdet nicht absaufen. Zum Thema Wasser fallen mir gleich zwei Wundergeschichten ein und die sind ganz persönlich. Denn die eine Sache, die habe ich erlebt, da war ich ungefähr 10 Jahre alt und ich war mit meinen Brüdern zusammen bei einer befreundeten Familie auf Urlaub und an dem einen Abend haben wir draußen ein riesengroßes Lagerfeuer gemacht, wir Kinder total happy, sind alle da drum rumgerannt und getobt und plötzlich stolpert mein kleiner Bruder. Mein kleiner Bruder war damals ungefähr 4 Jahre alt. Und mein kleiner Bruder fällt direkt mitten rein in dieses Feuer. Und ich weiß nicht, wer mehr geschrien hat. Mein kleiner Bruder im Feuer oder wir außerhalb. Aber Gott hat seine Zusage wahrgemacht. Wenn du auch im Feuer bist, wirst du nicht verbrennen und auch nicht versengen. Mein Bruder hat keinen Schaden genommen. Und das zweite Mal habe ich Gottes Verheißungen erlebt, da war ich 16 Jahre alt ungefähr. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Brand erlebt hat, ich auf jeden Fall und ich fand es überhaupt nicht toll. Ich kam von der Schule nach Hause und war ganz alleine, meine Familie war noch unterwegs. Und als ich die Haustür aufmachte, da kam mir schon ein echt richtig merkwürdiger Geruch entgegen und ich gleich durch alle Zimmer gerannt, mein Herz schlug sonst wie und dann plötzlich entdecke ich, aus der Wohnzimmertür kommt überall schwarzer Rauch. Also durch die ganzen Ritzen überall, die war schon zum Teil schwarz angesenkt. Und ich mache diese Türe auf und stehe direkt vor einer schwarzen Rauchwand. Die war heiß, das war stickig, ich hatte echt das Gefühl, ich würde gleich ersticken. Ich habe da drin keine Luft mehr bekommen, weil das war nämlich ein Schwefelbrand und der hat so ein ganz besondere Art, einem den Atem zu rauben. Und dieser Schwefelbrand hatte sich auf das komplette Wohnzimmer ausgebreitet. Jetzt muss man noch dazu wissen, dass wir in einem 300 Jahre alten Bauernhaus wohnen. Das heißt, da besteht komplett alles aus Holz. Aber Gott hat an diesem Tag seine Zusage wahrgemacht und dafür gesorgt, dass wir weder das Haus noch unser Hab und Gut verloren haben. Und das war ein riesiges Wunder, dass lediglich dieser eine Raum dann halt zerstört war und in diesem Raum auch im Grunde nur die Möbel. Denn das Krasse daran war, dass alles, was in den Schränken drin war und was unheimlich wichtig war an Fotos und Dokumenten und Unterlagen, das blieb heil. Das ist nicht verbrannt in diesem Feuer. Wir haben als Familie erlebt, was es heißt, wenn Gott zu seinem Wort steht. Und jetzt noch ein paar Bemerkungen zu dem Thema Ich werde euch sammeln aus Osten, Norden, Süden, Westen. Ich war im Sommer in Wien in einem jüdischen Museum und da habe ich unter anderem eine kleine Tasche entdeckt. Das war eine Mazzot-Tasche, also eine Brottasche, die die Juden brauchen, wenn sie ihr Pessachfest feiern. Und auf diese Tasche war ein Wunsch aufgedruckt, nämlich nächstes Jahr in Jerusalem. Und dieser Wunsch, der entstand genau in dieser Zeit, wo unser Bibeltext hier ist, nämlich aus der Zeit vom Exil in Babylon. Aber das Tolle daran ist, dass man jetzt weiß, sie sind aus Babylon wieder zurück in ihre Heimat gekommen und wir können es auch jetzt noch sehen, dass überall aus der ganzen Welt die Juden wieder zurück nach Israel kommen. Und das ist heute. Ich sage, Gottes Verheißungen gelten auch heute noch. Verheißungen sind wie wenn man durch ein Fernglas sieht. Ich habe euch mal ein Fernrohr mitgebracht. Ein Fernglas zeigt uns etwas, was vielleicht noch gar nicht so nahe ist. Mit diesen Verheißungen sorgt Gott im Grunde schon für uns vor. Das heißt, wenn es drauf ankommt und eine Situation wirklich brenzlig wird, dann wissen wir einfach schon, Gott hat uns versprochen, ich bin in Schwierigkeiten da. Verheißungen geben Sicherheit, sie geben Halt und sie geben Hoffnung. Wenn Gott also zur Ansgar-Gemeinde sagt, ihr werdet die Unerreichbaren erreichen, dann meint er das auch so. Und wenn er noch zusätzlich sagt, ich helfe euch, wovor sollen wir uns dann noch fürchten? Denn auch die Verheißungen, die schon vor 2600 Jahren gegeben wurden, fürchtet euch nicht, denn ich bin bei dir, die gelten ja noch für uns. Das meint er ja auch noch so. Aber vielleicht habt ihr auch für euch persönlich irgendeine Verheißung bekommen, irgendwann mal, und dann möchte ich euch einfach ermutigen, dass ihr darauf vertraut. Denn wenn Gott es gesagt hat, dann wird es auch eintreten. Vielleicht könnt ihr es jetzt gerade nicht mehr so richtig glauben oder zweifelt dran oder sagt, ich würde es gerne noch endlich mal sehen. Vielleicht ist es noch nicht da, aber es kommt, ganz gewiss. Halten wir noch mal ganz kurz Rückschau. Erstens, es ist wichtig zu wissen, wer man selbst ist und wer man in Gottes Augen ist, nämlich von Gott, dem Herrn, dem Heiligen und Heiland, geschaffen, zubereitet und gemacht, beim Namen genannt, wertgeachtet und herrlich, Eigentum Gottes, als Sohn und Tochter angenommen und vor allem geliebt. Und zweitens, Gott ist seinen Verheißungen treu. Sie gelten auch heute noch. Gott, der Herr, steht uns bei und er hilft uns. Und nun komme ich zu unserem Auftrag. Wir sind geschaffen zu seiner Ehre. Ihm zur Ehre leben, das ist unser Auftrag. Deshalb sind wir kreiert worden. Das Tolle daran ist, dass Gott zuerst die Grundlagen gelegt hat und uns für diesen Auftrag fähig gemacht hat, bevor er uns diesen Auftrag überhaupt gibt. Denn das, was Gott über uns sagt und denkt, das können wir auch an unsere Mitmenschen weitergeben. Gott hat uns schon vorgemacht, was es heißt, wertschätzend, achtend und liebend zu sein. Das, was und wer wir sind, sind in Gottes Augen auch unsere Mitmenschen. Und da könnt ihr euch schon hier in diesem Raum umschauen. Überall wertvoll, herrlich, einzigartig, geliebte Menschen. Nur leider wissen das die wenigsten. Also ist es unsere Aufgabe, die Wahrheit Gottes über uns Menschen zuallererst selbst zu verinnerlichen und dann diese Wahrheiten auch noch an andere weiterzugeben. Die Frage ist aber, wie funktioniert das Ganze jetzt konkret? Denn wie kann ich zum Beispiel für mich wirklich annehmen, dass ich wertvoll und geliebt bin? Klar kann ich das hören, aber was kann ich vielleicht doch selber dafür tun? Leider muss ich euch sagen, dass ich dafür kein Rezept habe, denn in erster Linie ist das Ganze ein Prozess und der geht mal schnell, mal langsam, mal macht man Fortschritte, manchmal macht man Rückschritte. Aber es gibt so kleine Dinge, die man tun kann, um sich das ein bisschen zu erleichtern. Eine Idee zum Beispiel wäre, dass man sich einfach ein Foto aufstellt, das man immer sehen kann von einer Person, von der man weiß, er oder sie liebt mich. Das heißt, ich sehe dann immer, ich bin geliebt. Mein Lehrer hat mir erzählt, dass er sich eine Zeit lang ein Buch so aufgestellt hat im Regal, dass er immer das Cover gesehen hat und auf diesem Cover stand, du bist ein Geliebter Gottes. Also immer wenn er in sein Arbeitszimmer gegangen ist, immer wenn er gearbeitet hat, hat er gesehen, du bist ein Geliebter Gottes. Man kann sich aber auch einfach eine kleine Kiste anfertigen und in der kann man alle Dinge sammeln, die einem so wichtig sind und mir sagen, dass ich wertvoll bin. Das kann ein lieber Brief sein, das kann eine nette Karte sein, die ich mal irgendwann von irgendwem bekommen habe. Das kann eine getrocknete Blume sein, das kann ein Pinsel sein, als Symbol, dass ich ganz vielseitig begabt bin. Für mich zum Beispiel ist es der Embryo oder der kleine Edelstein und noch ein paar andere Dinge. Und wenn mir danach ist, kann ich diese Kiste hervorholen und mir die Dinge einfach anschauen oder durchlesen. Und das Tolle an dieser Kiste ist, dass ich da nur Dinge reinlege, von denen ich selbst entscheide, das tut mir gut. Das heißt, ich mache mich überhaupt nicht von der Bewertung von anderen Menschen abhängig. Doch jetzt kommt die spannende Frage: Wie gebe ich diese Botschaft an andere weiter? Ein Prinzip zeigt uns Gott direkt in diesem Bibeltext. Nenne die Menschen bei ihrem Namen und das ganz bewusst. Das ist unheimlich wichtig, dass wir das tun und vor allem auch, wie wir das Ganze tun. Denn ich weiß, dass es unheimlich gut tut, wenn man beim Namen genannt wird. Das berührt das Herz. Aber nur dann, wenn mein Name nicht genervt, verärgert oder so flüchtig ausgesprochen wird. Mir sind ein paar Situationen in Erinnerung geblieben, in der ich wirklich ganz bewusst von Menschen angesprochen wurde, entweder begrüßt oder verabschiedet oder einfach so zwischendurch. Und häufig waren es Menschen, die ich persönlich kaum kannte oder die mich überhaupt nicht kannten, aber die mir einfach damit Achtung entgegengebracht haben, indem sie ganz bewusst meinen Namen ausgesprochen haben. Nun weiß ich, dass Namenlernen nicht immer jedermanns Sache ist. Meine ist es nämlich auch nicht. Da muss ich, schäme mich immer ganz doll. Und ich bin auch echt ein Mensch, der es viel zu selten einfach macht, bewusst die Leute beim Namen zu nennen. Aber ich habe mich in letzter Zeit so oft geärgert, dass ich manche Menschen einfach nicht nach ihrem Namen gefragt habe. Weil für mich sind es jetzt so Menschen mit einem No-Name. Also ich weiß, wie sie aussehen, ich weiß, wie sie sich verhalten, vielleicht am Geruch, aber am Duft, genau. Aber ich bin nicht mit ihnen in Beziehung getreten, einfach dadurch, dass ich mal nach ihrem Namen gefragt habe und ihnen dadurch Achtung oder Wertschätzung entgegengebracht habe. Also Ich möchte euch einfach dazu ermutigen und mich dazu ermutigen, dass wir die Menschen nach ihrem Namen fragen und sie dann auch ganz bewusst mit ihrem Namen ansprechen. Mit diesem Prinzip ist aber gleichzeitig noch ein anderes verbunden. In unserem Heilpädagogikkurs hieß das Ganze: Ich sehe dich an. Ich sehe dich an. Ich schaue meinen Gegenüber an. Ich nehme ihn bewusst wahr. Ich gehe nicht achtlos an ihm vorbei. Ich lasse mich auf meinen Gegenüber ein. Ich bemerke, wenn ihm der Schuh drückt. Ich nehme mir Zeit. Ich kann nette Ermutigungskärtchen schreiben und verschenken. Ich kann einfach mal jemanden sagen: Hey Matthias, es ist voll schön, dass es dich gibt. Und ich kann jemanden sagen: Esther, du bist ein Geschenk Gottes. Ich kann jemanden einfach eine Blume schenken, um ihm oder ihr zu zeigen, dass man sich an ihm freut. Und so viele tausend Dinge mehr. Wir sollten uns immer wieder fragen: Geben wir Gott mit unserem Leben die Ehre? Das Geniale dabei ist, dass uns unser Gott sogar noch dabei hilft. Denn er sagt: Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich geschaffen und ich liebe dich. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir und ich helfe dir. Deswegen kannst du zu meiner Ehre leben. Amen.